Zunächst mal möchte ich ganz, ganz gerne aus der eigenen Gemeinde in Brückenbracht grüßen. Und es ist immer wieder schön, bei euch zu sein. Ich sage das, glaube ich, jedes Mal, aber es verbindet uns ein Stück weit auch miteinander über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinweg. Und das ist das Gleiche mit einem Landesverbandsrat und mit einem Bundesrat, wo die ganze Gemeinschaft auch mal zusammenkommt. Tja, das ist dann schon mal sowas. Warum alles nicht sofort und gleich? Warum muss man eigentlich warten? Warum eigentlich nicht sofort nach Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten gleich drangehängt? Dann hätte man wenigstens 2 Wochen Urlaub sofort haben können und nur Feiertage. Nun liegen zwischen Ostern und Himmelfahrt 40 Tage und dann nochmal 10 Tage, bis das Pfingstfest gefeiert wird. Das Pfingstfest, das große zweite jüdische Fest, das es gab, ein Erntedankfest, wo man das Ernte, die Getreideernte praktisch eingefahren hatte und dann die Erstlingsgaben, die dann dazugehörten, dem Gott gebracht hatte. Ein Fest, wobei das Volk aufgefordert wurde, so weit wie möglich, zumindest alle Männer und Frauen, so weit wie es ging, in Jerusalem zu erscheinen. Das erste, das Passa, das zweite, das Erntedankfest und das dritte, das, also dieses Pfingstfest, 50 Tage nach diesem Passafest. Und das dritte war dann das Laubhüttenfest, wo die letzte Ernte eingefahren worden war. Tja, und dann steht man halt da, vor dem Pfingstfest, man muss sich vorbereiten. Jesus hat sich Zeit gelassen, um nach seiner Auferstehung erstmal seine Jünger nochmal das alles in Kurzform beizubringen, was er ihnen in 3 Jahren lang gelehrt hat, worum es eigentlich im Wesentlichen geht, wenn es um Nachfolge geht, wenn es um Jüngerschaft sich handelt. Und nach diesen 40 Tagen, worin er mal da war, mal nicht da war, wo er Aufträge noch erteilt hat, unter anderem nach Galiläa zu gehen und wo dann dieser wunderbare Fischzug nochmal stattgefunden hat, wo Versöhnungsgespräche stattgefunden haben. Und dann kommt Himmelfahrt. Ich bin bei diesem Text am Himmelfahrt hängen geblieben, und zwar bei diesem 8. Vers. Ich lese aber ab Vers 4 nach der Elberfelder Übersetzung und möchte ein bisschen tiefer auf diesen 8. Vers eingehen, weil da steckt für mich eine ganz wesentliche Aussage zu Pfingsten und zu unserem Auftrag rein. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen nicht, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Also nichts instant. Das bekannte, freundliche Wort: Was sagt man denn eigentlich, wenn man etwas möchte? Dann kommt die Antwort einiger Kinder schon mal öfters: Flott. Ja, oder sofort. Wir möchten es hier und jetzt alles haben, und die Jünger werden nochmal gebeten, Ruhe zu bewahren, bis Gott selbst handelt. Bis Gott selbst die Zeitpunkte ausgewählt hat, die er für wichtig hält. Und dieses Pfingstfest, ist ja wohl so ein Moment, wo Gott sagt, so und jetzt, wo eigentlich normal die Ernte eingefahren worden ist und man uns oder mich dankt, ein Dankeschön sagt, für dass die Ernte wieder gelungen ist, da fange ich mit meiner Ernte erst richtig an, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Und dazu werden die Jünger befähigt. Den Heiligen Geist haben sie schon bekommen, als Jesus auferstanden war. Als er sie angehaucht hat und gesagt hat, nehmet hin Heiligen Geist. Mit einem Auftrag verbunden, zu vergeben und zu heilen. Aber auch dort, wo Sünde nicht vergeben wird, zu sagen, ihr könnt sie behalten. Mit allen Konsequenzen. Jesus sagt, es ist nicht die Zeit der Jünger zu wissen, wann Sache ist, wann es losgeht. Ihr braucht auch gar nicht sofort loszurennen, sondern wartet ab, bis euch das gegeben ist, was ich euch verheißen habe, was der Vater euch geben möchte, nämlich diese Vollheit im Heiligen Geist, diese Kraft im Heiligen Geist. Und so steht es auch in diesem achten Vers. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger, und das ist ja das, was wir eigentlich heute feiern, mit Vollmacht. Mit Vollmacht und Kraft. Ja, um was eigentlich? Um zu feiern, dass wir das bekommen haben und zu sagen, hurra, schön ist es. Aber er ist gekommen, damit wir Kraft haben, um Zeugnis abzulegen. Zeugnis über die Großtaten Gottes. Zeugnis von dem, was wir selbst in unserem Leben mit Gottes Hilfe erfahren und erlebt haben. Kraft, um zu bezeugen, gegen allen Strömungen dieser Welt hinein zu sagen, und es gibt gerade in dieser Zeit Zukunft und Hoffnung für uns. Es gibt eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Es gibt Leben. Nicht nur Leben nach dem Tod, sondern auch Leben vor dem Tod. Dafür muss man halt bereit sein, hier und jetzt sein Leben in Gottes Hand zu geben. Mit anderen Worten, sich selbst sterben zu lassen, damit Gott zum Zuge kommen kann. Ich fand es sehr, sehr bemerkenswert, dass an dieser Stelle von dem Heiligen Geist gesprochen wird, wir werden Kraft bekommen, um Zeugen zu sein, um das weiterzugeben, was wir so erfahren haben, was unser Leben geprägt hat, was unser Leben verändert hat, wie wir vielleicht nicht überall Erfolg hatten, so wie Erfolg in dieser Welt definiert wird, sondern vielmehr, wie wir ein erfolgreiches Leben nach den Maßstäben Gottes führen. Nämlich in Treue, in Liebe, im Gehorsam, indem wir es endlich mal verstanden haben, was es heißt, in der Nachfolge zu stehen. Was es heißt, den anderen Menschen zu lieben, den ich eigentlich persönlich gar nicht leiden kann. Wo ich an mancher Stelle sagen würde, wenn es Tapete geben, ich würde die von der Wand lösen, die Menschen dahinter klatschen und wieder drüber tapezieren. Fertig, aus. Immer nicht sehen. Aber Gott liebt allen Menschen. Und somit eröffnet er für die Jünger, und das ist ja auch der Missionsauftrag, den Jesus gesagt hat, Matthäus 28, geht hin in alle Welt und mache zu Jünger aller Völker, indem ihr sie tauft auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu behalten, was ich euch geboten habe. Und wenn man das nochmal wieder auseinanderklamüsert und sagt, warum geht es denn eigentlich dabei, dann ist es nichts anderes, als dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er Jesus, seinen Sohn, gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.
Eigentlich eine ganz einfache Botschaft, die in dieser Zeit, und das fängt ja schon mit Jesu Himmelfahrt an, von seinen Nachfolgern, von seinen Jüngern bezeugt wird. Was auch wir bezeugen können, wenn wir diese Veränderung in unserem Leben so erlebt haben, dass sich da etwas getan hat, nachdem wir uns Jesus anvertraut haben. Nachdem wir gesagt haben, ich schaffe es nicht allein, ein vor Gott sinnvolles Leben zu führen, sondern ich bin bereit, mein Leben in Jesu Hand zu geben und ihm nachzufolgen. Dorthin zu gehen, wo er mir sagt, hinzugehen. Egal, ob das jetzt in Japan ist oder in Indien oder in Italien oder in der eigenen Nachbarschaft, in der eigenen Familie, wo es manches Mal noch viel, viel schwieriger ist, abgesehen noch von den vielen kulturellen Unterschieden, die es gibt in den anderen Ländern, aber wo man auch meine Schwächen kennt. Ja, und meine Unzulänglichkeiten, die ich nun auch mal habe. Und dann trotzdem zu bezeugen, Gott hat in meinem Leben was verändert. Und Gott möchte, dass in deinem oder in ihrem Leben sich genauso etwas verändert, positiv verändert. Viele Menschen fragen in diesen Tagen nach einem Sinn. Was bringt es denn noch? Lohnt es sich noch, Kinder in die Welt zu setzen? Lohnt es sich noch, wirklich sich einzusetzen, zu arbeiten? Oder sind wir tatsächlich nur noch bei der letzten Generation und blockieren im Prinzip alles? Welche Zukunft, welche Hoffnung haben wir denn eigentlich miteinander? Was strahlen wir denn als Christen, als Jünger Jesu, als Nachfolger aus? Wir sind Zeugen. Wir können nur berichten dessen, was Gott in unserem Leben getan hat, was er verändert hat, und sagen, das, was er für uns bereithält und bereitgehalten hat und was er bei uns verändert hat, das möchte er bei jedem anderen Menschen auch. Egal, ob ich ihn oder sie leiden kann oder nicht. Nur ist ja das Problem beim Zeugen immer so, und das wissen alle die, die irgendwas mal mit dem Gericht zu tun haben. Ich weiß, die Lissi hat ja eine ganze Menge damit zu tun. Es gibt ja verschiedene Zeugen, verschiedene Arten von Zeugen. Am einfachsten sind die Glaubwürdigen, denen man das abnimmt, was die sagen. Und dann gibt es die Unglaubwürdigen. Die haben da so eine Schwierigkeit irgendwann mit sich gebracht, wo man sagt, ja, der hat vielleicht mal gelogen oder zweimal gelogen. Kann man denen überhaupt noch vertrauen? Und da gibt es auch noch die falschen Zeugen. Das sind ja die, von denen man eigentlich weiß, das, was die sagen, da muss man ganz schön hinhören, weil meistens versuchen die einem auf eine ganz andere Spur zu bringen. Und unser Zeugnis, und das ist ja unser Problem an so mancher Stelle, wird ja dadurch verunreinigt, dass unser Leben nicht mit dem, was wir glauben, in Einklang ist. Wir werden Zeugen sein, egal wie wir unser Leben gestalten. Dadurch, dass wir sagen, wir gehören Jesus Christus an, sind wir automatisch Zeugen. Nur die Welt hört unser Zeugnis so schlecht. Sie liest unser Leben. Und unser Leben soll ein Zeugnis für Gott sein. Wie leben wir unser Leben? Im Vertrauen auf ihn? Und wie gehen wir in dieser Hinsicht dann mit allen Schwierigkeiten, allen Problemen um, die uns begegnen? Können wir auch die Niederlagen in unserem Leben einfach verkraften mit Gottes Hilfe? Unser Leben soll ein Zeugnis für Gott sein. Wie denn? Indem wir viel reden, indem wir viel zusammenkommen oder indem ich meinen Nachbarn liebe, indem ich liebevoll mit meinen Kindern umgehe, indem ich mir abgewöhne, negativ über meine Arbeit, über meine Arbeitskollegen und Kollegen zu reden, indem ich mich positiv einbringe, um etwas Positives in der eigenen Umgebung oder in der Gesellschaft zu leisten. In unserem Bund wird momentan auch die Frage gestellt, und was ist in 10 Jahren oder in 15 Jahren? Dieser Strukturwandel 2025 wird auf den Weg gebracht. Der Bund möchte sich für die Zukunft aufstellen. Und dabei stellt sich auch die Frage, und was ist, wenn es uns nicht mehr geben sollte? Was passiert dann eigentlich? Merkt man das? Wie relevant sind wir denn eigentlich? Und wie relevant, und die Frage muss jeder für sich auch beantworten, ist mein Glaube eigentlich für mich? Aber der Glaube zum Selbstzweck funktioniert nicht. Der Glaube an Jesus hat immer zum Ziel, Zeuge zu sein. Und damit bekommt unser Leben sowieso von Grund auf einen Sinn. Wir sind dazu da, um anderen Menschen zu berichten von den Großtaten Gottes. Und das ist, was bei Pfingsten dann auch passiert. Wenn Gott beginnt, seine Ernte einzufahren, wenn die Jünger auf einmal diese Kraft des Heiligen Geistes bekommen, wo der Wind weht, die Feuerzungen sich auf einen jeden von den Jüngern setzen und sie anfangen, in fremden Sprachen zu reden. Und alle können es verstehen. Und dabei diskutieren die Theologen dann gerne darüber, ob es jetzt ein Sprachwunder oder ein Hörwunder war. Spielt keine Rolle. Die Jünger haben berichtet von den Großtaten Gottes und von dem, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Nämlich, dass er sein Leben gab, sein Leben eingesetzt hat als Sühneopfer für alle Menschen. Egal, ob die jetzt aus Nordafrika kommen oder aus Mesopotamien oder aus Rom oder aus Athen oder aus Jerusalem. Alle sind dort zusammengekommen, die sich zum jüdischen Volk zählen für dieses zweite große Fest. Und allen gilt diese Botschaft. Es gibt Hoffnung, es gibt Zukunft. Rettung ist da. Am Kreuz von Golgatha ist es vollbracht. Und derjenige, der für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha starb, Jesus, der Christus, ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und er lebt und er sitzt zur Rechten Gottes. Und wie heißt es in diesem kurzen Buch Joel? Und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Kein Unterschied. Rettung ist für alle da. Für die Freien, für die Sklaven, für die Herren, für die Diener, für die Juden, für die Griechen, für die Römer, für die Deutschen. Rettung für alle da. Aber das bedarf Kraft. Das bedarf Kraft, dran zu bleiben, wenn auch diese Botschaft oft nicht gehört werden will. Weil es bedeutet einfach, dass man selbst zurücksteckt. Achtet bitte nicht auf uns, achtet nicht auf mich, sondern vielmehr schaut durch uns hindurch auf das, was Christus getan hat. Wir sind nur Boten. Wir sind nur Zeugen dessen, was wir in unserem Leben erlebt haben. Wir sind nur Menschen, die bezeugen, dass das, was in der Bibel steht, im Wort Gottes, das, was Gott im Alten Testament schon lange verheißen hat, dass das wahr ist. Und das wollen wir nicht durch Krieg erreichen, das wollen wir nicht durch Unterdrückung erreichen, sondern möchten wir, dass es erreicht wird, dadurch, dass der Geist Gottes in einem jeden von uns, von allen Menschen bewirkt. Wir brauchen ja nicht denken, dass wir irgendeinen Menschen bekehren können, sondern der Heilige Geist, der überführt, der sorgt dafür, dass Menschen zur Erkenntnis kommen, ey, ich bin auf dem Holzweg. Ich muss umkehren und bewirkt auch, dass ein Mensch umkehrt. Ich will, weil ich sehe, was es an Möglichkeiten gibt, wenn ich umdrehe. Das ist ja auch das, was ich in meinem eigenen Leben erfahren habe. Ich war lange in der Kirche, 20 Jahre voll konfirmiert in der evangelischen Kirche in den Niederlanden, volles Mitglied. Und trotzdem irgendwann in Norddeutschland oder in Nordhessen ist mir Jesus begegnet. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Das will ich auch. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und dann hat er mich neu angesprochen. Er hat gesagt, ja Jung, ich will dich aber ganz haben und nicht halb. Und für mich war es dann klar, obwohl ich schon getauft war als Kind, obwohl ich volles Mitglied in der evangelischen Kirche war, für mich war es damals wichtig zu sagen, ich bezeuge das, indem ich mich taufen lasse, aufgrund meines Glaubens und nicht aufgrund des Glaubens meiner Eltern. Und dann hat er mich beschenkt mit Gaben, hat er ausgeteilt, damit ich anderen unterstützen kann, anderen Menschen helfen kann. Und so hat er mich in die Gemeinde geführt. Und das war kein Leben nur so oben auf dem Gipfel. Tolles Bild übrigens. Ja, wenn man da ganz oben steht und man guckt über diese ganze Bergwelt hinweg, dann hat uns auch durch tiefe Täler geführt, wo wir gemerkt haben, hier ist es dunkel, hier geht es eigentlich gar nicht voran. Wo dieses Psalmwort aus Psalm 23 dann wieder greift, wo es sagt, und wenn ich schon wanderte durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Durch diese schwierigen Zeiten hindurch, bis man wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. Dass man auch in der Dunkelheit merkt, ich bin geborgen. Das, was viele Christinnen und Christen, Nachfolger und Jünger Jesu, haben spüren müssen, erleiden müssen, die in den Katakomben gefangen gesessen haben, die eigentlich umgebracht worden sind um ihres Glaubens willen. Und da sage ich, hier in Europa, wir haben es noch gut, aber schauen wir uns die anderen Länder an, ob das jetzt Südostasien ist, in der muslimischen Welt oder in Nordkorea, in China, wo alle die sagen, wir vertrauen unser Leben Christus an, müssen gleichzeitig um ihr altes Leben bangen. Weil das nicht toleriert wird, dass neben den Götzen dort einer steht, der noch größer ist. Wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen der großen Taten Gottes. Und wir können auch in unserem Leben, in unserer Situation dazu beitragen, dass Menschen fragen, woher nehmt ihr immer wieder diese Kraft? Woher nehmt ihr denn immer wieder diese Hoffnung? Woher nehmt ihr, auch wenn die Perspektiven ganz schlecht dastehen, die Perspektive, dass es weitergeht, dass man leben kann, dass das Leben auch im Leiden einen Sinn haben kann, wo das ganz, ganz schwer ist zu verstehen. Aber dass man merkt, es geht nicht um meine Stärke, sondern es geht darum, dass Gott auch in meiner Schwäche zum Tragen kommt. Und dass das, was er tut, am Ende gut ist. Wenn es nicht gut ist, ist die Geschichte noch nicht aus. Aber am Ende ist es gut, weil Gott gut ist. Und er Gutes tut. Und dieses Gute hat er für uns bereit, indem er uns durch den Heiligen Geist Kraft gegeben hat, Zeuge zu sein. Hier in Mettmann oder in Brückenbracht oder am linken Niederrhein oder in Düsseldorf oder wo auch immer auf der Welt er uns hinführt. Es ist ein guter Weg, den Gott mit mir geht. Ich weiß, ich kann ihm mein Leben anvertrauen. Darum geht es, dass er sagen, am Ende sagt, das hast du gut gemacht. Gehe hin in die Freude deines Herrn. Ich habe dich von je und je geliebt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, für Zeit und Ewigkeit. Amen.